Deutschlandfunk Kultur Plus 1.
Herzlich willkommen zu Plus 1 und frohe Ostern, dass wir dieses traditionelle Frühlings- und Familienfest mal unter Kontaktsperre verbringen würden. Das hätten sich vor ein paar Wochen wahrscheinlich niemand von uns vorstellen können. Wir versuchen hier, das Beste daraus zu machen. Hier im Studio begrüßen Sie heute Katja Bigalke
und Gesa Ufer, gleich zwei plus Einserinnen, wenn Sie so wollen. Statt einer Moderatorin plus Gast sind wir heute nämlich ausnahmsweise gleich zu zweit hier.
Gesa, viele unserer Hörer und Hörerinnen, die kennen dich vielleicht schon über deine kleine Reportageserie, All Inclusive hieß die, lief hier in der Sendung. Und in dieser Serie hast du über deinen Sohn und seine anstehende Berufswahl berichtet. Dein Sohn, der hat eine geistige Behinderung. Das ist jetzt wahrscheinlich dieser Tage nochmal eine extra Herausforderung, würde ich denken.
Ja, das kann ich nicht leugnen. Aber wir haben das Glück, dass wir gerade einen Einzelfallhelfer haben, der zufällig viel Zeit hat und der uns ganz oft entlasten kann. Der geht dann ganz häufig raus mit unserem 15-jährigen Sohn, geht mit ihm joggen, geht mit ihm durch den Wald. Und er ist sozusagen Teil unserer kleinen privaten Corona-Zelle. Darüber sind wir extrem froh. Wie macht ihr das eigentlich gerade? Du hast ja auch noch relativ kleine, also jüngere Kinder.
13.
8 und 13. Und dürfen die denn dann raus und draußen vielleicht wenigstens irgendwie Freunde treffen?
Nee, also meine Kinder, die haben tatsächlich nur Kontakt zu ihren Freunden über Chat oder so Videokonferenzen oder bei meinem Sohn, der ja schon ein bisschen älter ist, dann über die Playstation. Also der spielt eine ganze Menge dann in Gruppen zusammen. Gerade ausnahmsweise dann auch relativ lange. Ich bin allerdings echt gerade ganz froh, dass ich zwei Kinder habe, weil die Situation führt jetzt schon dazu, dass die, wie sie sonst eigentlich nicht tun, jetzt zusammenspielen, trotz dieses Altersunterschieds.
Das ist natürlich etwas was Positives und ja, möglicherweise bleibt Ihnen dann diese Zeit auch extra in Erinnerung. Wir haben das große Glück, dass wir hier zu zweit in diesem Studio sitzen dürfen, mit 2 Meter Sicherheitsabstand. Und von hier aus werden wir dann auch gleich mit ganz unterschiedlichen Gästen darüber sprechen, wie man diese Tage unter diesen ja doch ziemlich erschwerten Bedingungen trotzdem zu Besonderen werden lassen kann. Als Familie, mit Freunden oder vielleicht sogar auch mit sich ganz allein. Katja, wir sind nicht nur Kolleginnen hier im Deutschlandfunk Kultur, wir wohnen auch ganz in der Nähe. Wir sind, kann man sagen, fast Nachbarinnen.
Das stimmt. Ich glaube, du hast sogar fast mal in meiner Wohnung gewohnt, bevor dann die Umsatzwohnung frei wurde oder so. Auf jeden Fall sind wir tatsächlich nur eine Hausecke voneinander entfernt. Und noch eine Hausecke weiter wohnt unser erster Gast.
Genau, das ist nämlich Rebecca Raue, Künstlerin, Kunstvermittlerin, obwohl sie selbst diese Bezeichnung gar nicht so gern mag. Und sie ist einer dieser Menschen, den man extrem gern auf der Straße begegnet, weil sich verlässlich die Laune aufbessert, wenn man sie trifft.
Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Erstmal strahlt nämlich Rebecca eigentlich immer, wenn man sie trifft. Und dann sagt sie oft etwas total Nettes, sowas wie schön siehst du aus oder toller Rock. Also auf jeden Fall, wenn man Rebecca trifft, dann hebt das immer die Laune.
Und sie lacht da auch schon im Hintergrund in der Leitung. Wir sind nämlich jetzt per Leitung leider nur dieser Tage mit ihr verbunden. Hallo Rebecca Raue.
Hallo, ich grüße euch, hallo.
Rebecca, du hast ja hier in Berlin bei Georg Baselitz und Rebecca Horn Kunst studiert und bist inzwischen selbst eine erfolgreiche Künstlerin. Ist jetzt gar nicht so einfach, deine Bilder zu beschreiben. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Das sind oft sehr große, sehr farbenintensive Collagen, meistens mit so ganz klar figürlichen Anteilen. Dann tauchen aber auch immer Texte auf, oft handschriftlich, die so ganz assoziativ bestimmte Stimmungen und vielleicht auch Gedanken fassen. Jetzt ist die Frage vielleicht ein bisschen komisch, aber beeinflusst dich die aktuelle Krise eigentlich auch in deiner Kunst?
Also im Moment genieße ich das tatsächlich sehr, dass alles so runtergekurbelt ist und ich mich ganz anders auf die künstlerische Arbeit und auf meine Bilder konzentrieren kann. Das verändert was, aber es geht eigentlich wie so tiefer, habe ich das Gefühl.
Und jetzt hast du ja auch 2 Kinder. Kommst du dann überhaupt zum Malen, zum Kunstmachen?
Ja, also wir haben eine ganz tolle Situation. Die Wohnung ist oben und mein Atelier unten. Die Kinder machen oben ihr Homeschooling und wir essen zusammen und dazwischen bin ich in meinem Atelier. Ja, das funktioniert eigentlich super. Das ist sehr schön.
Du hast gerade gesagt, die Kunst, die du gerade machst, ist vielleicht ein bisschen tiefer geworden. Wie würdest du das denn beschreiben? Also was hat sich verändert?
Also ich habe gerade selber Tagebuch geschrieben und sitze vor einem großen, bunten, kollagierten Bild und habe das Gefühl, durch diesen Freiraum, der gerade entsteht, weil Ausstellungen und Projekte ja jetzt abgesagt sind. Und genau dadurch ist so wie so ein großer Raum entstanden, einfach genauer hinzugucken und nochmal mehr zuzuhören, warum ich das überhaupt mache und was ich da suche und diesen Fragestellungen ganz mit mir zu lauschen. Das ist echt ein sehr schöner Prozess.
Spannend, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist die Kunst das eine in deiner Arbeit, aber du machst eben sehr, sehr viel seit Jahren auch mit Kindern und Kunst. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das?
Die gemeinnützige Unternehmergesellschaft heißt EFRA und EFRA ist hebräisch für beidseitig fruchtbar. Und da steckt das schon drin. Also die beiden Seiten sind die Kunst und die Kinder. Und EFRA verbindet diese beiden Pole oder diese beiden Potenziale miteinander. Also wir bringen Kinder und Künstlerinnen und Künstler zusammen.
Und was passiert dann? Also die gehen in die Ateliers und arbeiten mit den Künstlern zusammen oder wie muss man sich das vorstellen?
Das sind Gruppen von 12 Kindern, die mit uns für ein halbes Jahr arbeiten, sodass da wirklich was entstehen kann. Und die kommen erst 2 Tage lang in mein Atelier und lernen mit einer Radiojournalistin, Interviewfragen stellen und mit einem Fotografen so rudimentär irgendwie, wie man dokumentiert, was da wichtig ist und sind dann sozusagen gerüstet, in Ateliers zu gehen. Genau. Und Künstlerinnen zu besuchen. Und wir sammeln mit denen vorher so Fragen und worum es geht und fragen auch ganz viel zu ihnen selbst, wer sie sind und versuchen sie so zu stärken in ihrem Potenzial. Und dann besuchen die Künstlerinnen, die wir aussuchen.
Und warum ist dir diese Arbeit so wichtig? Was gefällt dir daran so gut?
Also weil ich in der Kunst und in dem Kindlichen was ganz Ähnliches liebe. Und zwar ist es dieses Forschen und dieses so den eigenen Impulsen zuhören und auch sehr verrückte oder vielleicht manchmal ein bisschen merkwürdige Fragen stellen und denen aber zu glauben und da weiterzugehen. Das ist ja ähnlich wie im kindlichen Spiel findet das statt und in der Kunst auch immer wieder. Deswegen glaube ich, dass die beiden sich so viel zu sagen haben und das sowohl für die Kinder, die dann Erwachsene sehen, die sozusagen weiter an diesen geheimnisvollen sich so weiter entlang angeln und da was öffnen, als auch die Künstlerinnen und Künstler, wenn sie mit Kindern und deren Fragen konfrontiert sind, extrem profitieren und dass das total wichtig für unsere Gesellschaft ist.
Rebecca, vielleicht hast du ja eine Idee, wie man jetzt als Mini-Restfamilie unkompliziert dieser Tage irgendetwas Schönes, Lustiges machen kann, was dann vielleicht auch am Ende die Stimmung ein bisschen hebt.
Zum einen finde ich an solchen Familienzusammenkünften und gerade wenn sie jetzt dann eher kleiner sind und nicht im großen Kreis, ist total schön mal hinzugucken, was man aneinander so mag. Und zwar sich wirklich zu überlegen, was sind so die 3 Eigenschaften, die ich an jedem Familienmitglied besonders schätze und sich da ein bisschen Zeit für zu nehmen. Aber wenn man sich das dann aufschreibt oder sagt, dann sind das eigentlich wirklich die schönsten Geschenke und in dem Fall vielleicht die schönsten Ostereier, darüber ins Gespräch zu kommen. So, was sind eigentlich die Qualitäten?
Ja, leuchtet mir total ein. Jetzt bist du natürlich auch Künstlerin und speziell Fachfrau in Sachen Collage. Gibt es da eigentlich für Laien eine Technik, wie man da zu halbwegs brauchbaren Ergebnissen kommen kann als Familie?
Also ich finde, Collage ist super dankbar für jede und jeden. Und ja, natürlich kann man super Collagen machen. Einfach mit den Dingen, die so, vielleicht liegen irgendwelche Zeitschriften oder Zeitungen noch da und da mal durchzugucken und Bilder, die einem gefallen, auszuschneiden und dann vielleicht auch gemeinsam. Also das muss ja gar nicht jeder eine machen, sondern gemeinsam was entstehen zu lassen. Also was immer dazu gehört zu einer wunderschönen Collage sind Farben, das was ausgeschnitten oder gesammelt wurde und Linie oder Text, Zeichnung oder Linie. Daraus kann man was Wunderbares bauen und da kann man sich überlegen, vielleicht sogar, dass es an die Oma geht oder an den Opa und im Blick auf diese Person etwas aussuchen und gemeinsam zu überlegen, was ist denn eine Farbe, die dazu passt und das dann ineinander zu weben. Was möchte ich dazu sagen? Vielleicht kann man eben auch was draufschreiben oder Linien hinzeichnen, die den Gedanken mit dem Gesammelten verbinden.
Total schöne Idee, auch weil man es gemeinsam machen kann.
Genau, man kann wirklich gemeinsam daran suchen.
Suchen ist ein gutes Stichwort. Die Ostereiersuche, die wird ja für viele dieses Jahr zumindest ein bisschen schwierig werden, wenn man jetzt nicht gerade einen Garten hat. Hast du da noch eine gute Idee, was man in der Indoor-Variante da betreiben kann?
Also es gibt ein Lieblingsspiel in unserer Familie und das ist das Ringspiel. Und zwar versteckt man einen Ring in der Wohnung und alle suchen nach dem Ring. Sie tun das, ohne dass sie irgendwas anfassen dürfen. Also es ist ein Spiel, was tatsächlich nur mit den Augen und dem Blick funktioniert. Und sobald eine der Suchenden den Ring gesehen hat, setzt sie sich hin. Und man wartet, bis alle das gefunden haben. Und natürlich hat gewonnen, wer den Ring zuerst gesehen hat. Und der darf dann als nächstes den Ring verstecken.
Das Spiel kenne ich auch. Und es kann Tage dauern, bis dann der Letzte den Ring gefunden hat. Und es macht so einen Spaß.
Ja, es ist so lustig.
Es ist eigentlich ganz simpel. Spaß. Und ich überlege gerade, warum das nochmal toller ist als Ostersuchen. Vielleicht, weil dieser Ring eben doch auch so was Kostbares hat, wie so ein Schatz, den man finden muss vielleicht.
Achso, und man muss die anderen täuschen. Das gehört natürlich auch mit dazu. Weil wenn ich den Ring gefunden habe, dann zeige ich natürlich nicht, sondern musst du weitersuchen und dann irgendwann, okay, ich setze mich mal hin.
Ja, dann tut man wie Tulpe und schlendert noch so ein bisschen ab und so. Rebecca, eine Frage haben wir noch an dich, die sich wie so ein roter Faden durch diese ganze Sendung ziehen wird. Und die wollen wir dir auch gern stellen. Was hast du möglicherweise in dieser Krisenzeit als so positiv erlebt, dass du das gern auch in die Zeit danach rüber retten würdest?
Ich glaube, das ist dieser Moment der Stille und das Zuhören und Geschichten erzählen und so miteinander sein. Und da kommt mir immer das Bild von dem kleinen Frederik von Leo Leoni, die Geschichte, der so lange gesammelt hat, was die anderen für unnütz hielten. Die ganzen anderen Mäuse haben immer so geschäftig Dinge getan und gesagt, Frederik, was machst du denn da? Und der kleine Frederik hat immer gesagt, er sammelt Sonnenstrahlen für die dunklen Tage. Und als es dann wirklich ein bisschen dunkler wird und alle Vorräte aufgegessen sind, da darf dann der Frederik erzählen. Und beschenkt sozusagen die anderen Mäuse mit dem, was er gesammelt hat. Und das ist irgendwie ein ganz schönes Bild, finde ich, für das, was gerade passiert. Dass wir so in uns gehen und eben in unsere kleinen Häuser, in den Höhlen zusammenkommen und uns endlich wieder Geschichten erzählen und zuhören, was die anderen so erlebt und gesehen haben.
Ja, und hoffentlich ein bisschen Sonne spenden dann. Ja. Genau. Rebecca Raue, vielen, vielen Dank für diese Tipps und das schöne Gespräch. Wir wünschen dir ganz schöne Restostern.
Ich danke euch von Herzen und wünsche euch das auch.
Danke, tschüss.
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 Unseren nächsten Gast kennen Sie bestimmt. Sie hat jahrelang als Autorin, Redakteurin, Reporterin bei den großen deutschen Magazinen gearbeitet und ist bis heute Kolumnistin beim Stern. Den großen Durchbruch als Autorin, den hatte Maike Winnemuth mit ihrem tollen Buch über einen Selbstversuch. In Das große Los erzählt sie nämlich, wie sie bei Günther Jauchs Wer wird Millionär 500.000 Euro gewinnt und sich von dem Geld auf die Reise macht. Ein Jahr lang in 12 Städte, in denen sie jeweils einen Monat lebt. Und dieser Selbstversuch, das Prinzip, das wird ihr Markenzeichen, ob New York Marathon, Escort Service oder ein Jahr im selben Kleidermodell. Maike Winnemuth probiert vieles aus und schreibt schonungslos witzig und ehrlich darüber, besonders schön auch über ihre Rückschläge.
Ja, und zuletzt ist ihr Buch Bin im Garten, ein Jahr wachsen und wachsen lassen, erschienen. Und nicht zufällig erreichen wir sie jetzt auch im Garten. Hallo, Maike Winnemuth.
Hallo, wo sonst?
Ja, man möchte sagen, herzlichen Glückwunsch. Ein Garten in Corona-Zeiten, das wünscht sich wahrscheinlich gerade so gut wie jeder und jede. Wie geht's Ihnen denn dieser Tage in Ihrem Garten?
Absolut fantastisch, weil ich auch weiß, dass es so ein unglaublicher Glücksfall ist, ne? Dass ich den habe. Denn ich freue mich jedes Jahr drüber, aber dieses Jahr noch ein bisschen mehr als sonst.
Wir haben uns streng genommen auch in einem Garten kennengelernt, genauer gesagt nämlich in einem Tierpark im Leipziger Zoo, und zwar nachts. Alles war schon geschlossen, nur ein paar Gäste wurden da noch reingelassen und einmal quer durch den Park zu ihrer Lesung gelotst, zu der Lesung dieses Gartenbuches. Ich fand, das war ja ein geradezu magischer Moment. Nachts vorbei, so an sehr, sehr skeptischen Lamas, an irgendwelchen Ameisenbären. Erinnern Sie sich noch an diesen Abend?
Schlafenden Löwen, ja. War eine tolle Atmosphäre. Das war die Buchpremiere letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin sehr traurig gewesen zu hören, dass dieses Jahr wegen Corona die Buchmesse ausfällt. Mir tun all die Autoren leid, die keine Chance hatten, ihr Buch vorzustellen. Ich hatte das mit ihrer Hilfe ja im letzten Jahr sehr und dann auch noch an so einem tollen Ort. Das war wirklich schön, die Nacht.
Man ist ja so ein bisschen überrascht, wenn man so ihr Buch sieht oder als ihr Buch erschienen ist, waren viele sicherlich überrascht. Also diese quirlige, wendige, so gerne reisende Maike Winnemuth, jetzt so festgetackert in einem Garten. Wie kam das denn eigentlich dazu, dass Sie sich auf so ein Stück Land zurückgezogen haben?
Das war fast eine logische Konsequenz meiner Weltreise. Ich bin ja ein Jahr um die Erde gereist und habe dabei unglaublich viel erlebt und gesehen und habe aber festgestellt, dass es einen Ort gibt, an dem ich noch nicht war, und zwar der, wo ich gerne bleiben wollte. Also ich war auf der Suche nach einem Zuhause, nach einem Ort, wo ich mich verwurzeln kann, wo ich mich erden kann, wo ich Boden unter den Füßen gewinnen kann. Es ist ja kein Zufall, dass all diese Vokabeln aus dem Bereich des Gärtnerischen auch stammen. Also die Suche nach einem Garten war fast das, was ich sofort begann, als ich von der Reise zurückkam.
Inzwischen sind Sie über dieses klassische Probe-Selbsterfahrungsjahr längst hinaus und Sie haben ihn immer noch, den Garten. Was hat sich verändert in Ihrem Leben? Sind Sie jetzt wirklich sesshafter geworden?
Ja, ich habe die klassische Entwicklung der Menschheit vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit. Bin ich tatsächlich? Ich wohne 8 Monate im Jahr jetzt hier an der Ostsee in einem Garten mit einer kleinen 50 Quadratmeter Hütte drauf und habe zum ersten Mal wirklich im Leben, und ich werde jetzt auch 60 bald, den Eindruck, den Ort zum Bleiben gefunden zu haben. Macht mich wahnsinnig froh.
Wie sieht es denn jetzt eigentlich gerade bei Ihnen da so aus? Was blüht? Wie schaut der Garten aus?
Also passend zu Ostern blühen Osterglocken natürlich, und zwar in großen Mengen. Ich habe Osterglocken, ich glaube, in 3, 4, 5 Farben. Alle Schattierungen von Weiß, Gelb und Aprikosenfarben. Die geben sich gerade echt Mühe, mit Ostern und mit der Sonne um die Wette zu strahlen. Dann machen sich die Zierlauchzwiebeln bereit, die ersten Stauden gucken aus der Erde. Also der Garten steht echt in den Startlöchern. Tomatensamen ausgesät bereits, die auch schon ein paar Zentimeter hoch ist. Das heißt, mein Gemüsegartenjahr beginnt auch so langsam.
Und das ist eine komische Frage, aber dürfen Sie sich als Wahlhamburgerin da eigentlich gerade offiziell blicken lassen? Also hier rund um Berlin werden gerade in einigen Gegenden die Großstädter gebeten, mal schleunigst wieder nach Hause zu fahren.
Ja, das stimmt. Das ist in Schleswig-Holstein auch so. Zweitwohnungsbesitzer sind nicht zugelassen. Allerdings diejenigen, die schon da waren, als der Erlass herauskam, die durften bleiben. Und das gilt Gott sei Dank für mich. Ich habe wirklich Glück gehabt.
Das kann man sagen, ja. Es sieht ja so aus, als würden Sie sich gerade sehr, sehr freuen an dem, was da in Ihrem Garten blüht. Aber wie wir alle wissen, ist das ja nicht immer so einfach. Also nicht immer blüht alles so einfach von selbst. Man muss eine ganze Menge machen im Garten, damit der gut aussieht. Was nervt Sie denn an der Gartenarbeit oder was ist für Sie vielleicht auch zu viel Arbeit?
Zu viel ist mir gar nichts. Erstaunlicherweise mag ich die Dinge, die wirklich mit harter körperlicher Arbeit zu tun haben, fast am liebsten. Neulich gerade habe ich 3 Tonnen Kompost geschaufelt. Das ist wirklich Arbeit. Das ist genauso anstrengend, wie es klingt. Aber genau das macht mir auch am meisten Spaß. Das sind so die Momente, wo ich mich völlig selbst vergesse, wo ich abends schnaufend auf dem Sofa liege und um 9 einschlafe und den Eindruck habe, das war ein echt guter Tag.
Das, was Sie da beschreiben, das klingt so ein bisschen, als wäre Gartenarbeit auch so ein bisschen so eine Art Meditation für Sie.
Ja, es ist Meditation. Andere Leute machen Yoga und ich gehe in den Garten. Es ist meditativ, es ist Sport, aber vor allen Dingen ist es nun einfach schön.
Frau Winnemuth, das klingt alles so paradiesisch, aber was würden Sie denn nun all unseren Hörerinnen und Hörern raten, die keinen Garten haben und die sich jetzt vielleicht auch gerade bei diesen Schilderungen so sehr danach sehnen? Also kann vielleicht so ein Balkonkasten sowas werden wie, sagen wir mal, der Garten des kleinen Mannes?
Natürlich kann er das. Man kann auch auf dem Balkon Tomaten und sogar Kartoffeln ziehen in Pflanzsäcken. Ich mache das mit meinen Tomaten und meinen Kartoffeln genauso. Und das könnte man genauso gut auf dem Balkon machen. Und natürlich kann man auch in einem Balkonkasten oder auf der Fensterbank Kräuter ziehen und sich daran auch vergnügen. Also Garten ist überhaupt nicht von der Größe abhängig. Garten kriegt jeder hin, und zwar an jedem Ort.
Gut, vielleicht also diese 3 Tonnen Kompostschaufeln, die kriegt man auf dem Balkon nicht so.
Das stimmt. Das freuen Sie sich, dass Sie das nicht tun müssen. Das hat auch Vorteile, keinen Garten zu haben, aber es hat mehr Vorteile, doch einen zu haben.
Vielleicht eine Frage noch zum Schluss, die stellen wir heute all unseren Gästen. Gibt es etwas in dieser Corona-Krisenzeit, das Sie beibehalten möchten oder vielleicht auch in die Zeit danach rüber retten werden?
Mein Leben sieht ja komischerweise sowieso schon aus wie eins, was mit Social Distancing zu tun hat. Ich bin ziemlich allein hier, bin im Garten, gehe mit dem Hund ans Meer, sitze am Schreibtisch und schreibe. Also es ändert sich eigentlich in meinem Leben nichts, glaube ich. Ich lebe einfach so weiter wie gehabt. Ich glaube, diese Fähigkeit, auch mal alleine klarzukommen und zu wissen, dass man das Leben aus eigener Kraft gewuppt kriegt, ist ein sehr gutes, das ist eine Erfahrung, die vielleicht viele zum ersten Mal machen, dass sie auch mit sich selber ganz gut klarkommen. Und vielleicht ist das etwas, was man weiter auch mal fortsetzen kann. Zur Ruhe kommen.
Maike Winnemuth, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ganz herzlichen Dank auch dafür, dass Sie in unseren Köpfen ein richtiges Fenster aufgemacht haben, jetzt auch akustisch mit diesem schönen Vogelgesang da im Hintergrund. Noch ganz schöne Ostern für Sie.
Bis danke. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Unsere Kolumnistin Sonja Eismann, Herausgeberin des Missy-Magazins, die beantwortet an dieser Stelle regelmäßig Fragen rund um Feminismus und Gender-Debatten. Das Thema heute ist ausgesprochen haarig im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei den meisten ist es gerade möglicherweise auch nicht sonderlich relevant, weil sie ja sowieso überhaupt kaum vor die Tür gehen, geschweige denn leicht bekleidet vor die Tür gehen.
Nichtsdestotrotz, der Frühling hat offiziell schon begonnen und bald wird sich das alles hoffentlich auch wieder ändern, auch mit diesem leicht beschürzten. Und dann stellt sich natürlich gerade für weibliche Teilnehmer immer wieder die Frage, wie halte ich es eigentlich mit all den feinen Härchen, die laut Schönheitsdiktat ja auf Beinen, in Achseln, geschweige denn auf der Oberlippe oder überhaupt nichts zu suchen haben? Sonja Eismann, wie siehst du die Dinge? Sollten Frauen dieses ewige Wachsen, Epilieren, Rasieren nicht einfach mal lassen? Oder ist das nicht ganz einfach eine komplette Privatsache und jede und übrigens auch jeder soll das so machen, wie er oder sie will?
Ja, das Private, wissen wir ja alle immer noch, ist schon irgendwie politisch. Deswegen gibt es so rein privat nicht. Also diese Entscheidungen von wegen, ich mache das nur für mich, ich fühle mich so wohler, die sind natürlich immer ganz klar auch gesellschaftlich geprägt. Ja, das heißt nicht, dass irgendwelche Sachen schlimm oder doof sind oder irgendwie die Leute da nicht emanzipiert sind. Aber das müssen wir uns schon immer vor Augen führen, dass es da so eine rein persönliche Entscheidung eigentlich gar nicht geben kann. Ich finde es ganz interessant, dass in den letzten Jahren sich der Diskurs so ein bisschen geändert hat. Also wenn wir uns noch so an die 80er Jahre erinnern, da war ja so jemand wie Nena, die dann auch mal eine behaarte Achsel gezeigt hat bei einem Auftritt. Die war ja, wenn man irgendwie ins Ausland gekommen ist, in die USA, das war ja ein totaler Schockmoment. Da haben die Leute gesagt, was, sowas gibt es? In Deutschland rasiert ihr euch nicht, die Achseln ist ja krass. Und dann fing das auch in allen anderen Ländern der Welt an, also zumindest in den westlichen, dass das einfach so zum Schönheitsideal gehört hat. Und jetzt aber, sagen wir mal so, seit den Nullerjahren gibt es so eine Trendwende, die auch feministisch motiviert ist, dass dann Frauen auch wieder in westlichen Ländern, vor allem auch in den USA, ganz bewusst sagen, ich mache da nicht mehr mit und meine behaarten Beine sind ein Zeichen des Protests. Ja, also das hat sich so ein bisschen gewandelt. Es ist nicht mehr so ein Tabu. Es ist teilweise sogar richtig cool, wenn man die behaarten Beine und Achseln zeigt, so wie die Musikerin Amanda Palmer, für die ist es so richtig ein Markenzeichen. Aber auch da gibt es dann wieder Stimmen, die sagen, naja, es können sich aber nicht alle Frauen gleich leisten, weil zum Beispiel Women of Color, die dann vielleicht dunkleres Körperhaar haben und nicht nur so ein bisschen blonden Flaum, die werden dann halt noch viel stärker ausgegrenzt und irgendwie als primitiv dargestellt. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen die Situation heute.
Ja, außerdem würde ich sagen, ist das nicht dann auch wieder eine Form der Normierung, wenn man dann, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, sagt, okay, jetzt sind Körperhaare gerade cool. Also das ist doch auch wieder eine Normierung. Man ist sozusagen jetzt emanzipiert oder gendermäßig ganz weit vorne, wenn man seine Haare wachsen lässt. Wie würden Sie das denn beurteilen? Wie komme ich denn da raus? Also wie kann ich mich denn frei bewegen?
Das ist auch eine Normierung und eben, da ist man dann eben nicht emanzipiert genug, wenn man diesen ganzen Quatsch noch mitmacht. Das ist ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Da werden also Millionen von Euros und Dollars jährlich umgesetzt in dieser Schönheitsindustrie. Das darf man auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, manche Leute können sich das dann eben auch nicht so einfach leisten, weil sie vielleicht auch Jobs haben, wo sie eben wie gepflegt auftreten müssen. Es geht ja auch nicht nur um die Körperhaare. Es ist ja auch oft so, dass bei zum Beispiel afroamerikanischen Frauen erwartet wird, dass die sich ihre Haare glätten, um irgendwie professionell auszusehen. Es wird immer wieder gesagt, dass Michelle Obama nie so erfolgreich gewesen wäre als Präsidentengattin, wenn sie eben ihr Haar natural gelassen hätte, also lockig. Also das ist was, da kommt man nicht so einfach raus. Das sind diese modernen Widersprüche, ja auch im Kapitalismus, der damit eben auch gutes Geld verdient. Und eine Bekannte von mir hat mal gesagt, das wirklich einzige Radikale wäre, sich zum Beispiel eine Achsel zu rasieren und die andere nicht. Sonst würde man diesem Dilemma nicht entkommen.
Ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt. Du hast natürlich recht, das Private ist auch hier wieder politisch. Aber ich kann mir trotzdem nicht helfen. Ich finde das geradezu albern, diese Frage jetzt auf diesem großen Gender-Schlachtfeld so auszutragen. Ich finde es zum Beispiel auch so wahnsinnig albern, wenn dann Madonna oder ihre Tochter Lourdes unter diesem Hashtag RebelHeart diese Achselhaare zelebrieren wie so ein großes politisches Statement. Und ich finde es dann ehrlich gesagt einfach nur läppisch und weiß nicht, was das mit einem RebelHeart zu tun haben soll. Also irgendwie wäre mir das fast lieb, man würde dieses ganze Thema da wieder aus der Schusslinie kriegen. Ist das nicht irgendwie möglich?
Ja, das ist natürlich schon schwierig. Ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir uns sozusagen auf andere Ebenen wieder bewegen. Mir wäre das natürlich auch lieb, dass man sagen würde, was ist eigentlich jetzt noch mit ökonomischen Ungleichheiten, die ja Madonna und ihre Tochter sicherlich nicht betreffen, mit sexualisierter Gewalt etc., also so harte feministische Themen. Aber das ist halt was, was die Leute so ganz direkt in ihrem Alltagsverständnis anspricht, weil jede weiblich sozialisierte Person kennt das, dass man sich die Frage stellt, was mache ich denn jetzt mit diesen Haaren, die ich eigentlich gar nicht haben sollte. Also ich fand es sehr aufschlussreich, dass Margarete Stokowski in ihrem Buch geschrieben hat, dass sie ihre Achselhaare eigentlich zum ersten Mal richtig gesehen hat, als sie als junge Frau im Krankenhaus lag und sich nicht rasieren konnte, weil die sie schon immer weggemacht hat, bevor sie überhaupt entstanden sind. Ja? Also von daher ist das schon ein sehr präsentes Thema, aber natürlich daraus so eine Symbolpolitik zu machen, die dann für Radikalität steht bei irgendwelchen Superstars, denen das ja nichts mehr anhaben kann und für die auch schon andere Leute vorher den Weg geebnet haben, das finde ich auch völlig überzogen. Also das ist, glaube ich, überhaupt das Ding, dass so Identitätspolitiken in Bezug auf Äußerlichkeiten oft andere Dinge verdecken, über die wir vielleicht dann doch eher reden sollten.
Ich habe jetzt aber mal eine ganz konkrete Frage. Also das Beispiel Margarete Stokowski ist da vielleicht ganz spannend. Also die hat ihre Haare erst entdeckt, nachdem sie mal nicht rasieren konnte im Krankenhaus. Das spielt ja oft dann auch in so einer Zeit, wo die Haare überhaupt erstmals auftauchen, man sie dann eventuell sofort wieder weghaben will, weil man vielleicht auch gerade gar nicht irgendwie eine Veränderung haben möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind, das kommt jetzt in die Pubertät und da frage ich mich natürlich schon als Mutter, was für ein Vorbild kann ich da sein? Also ich halte das mit den Haaren total flexibel, finde das aber zum Beispiel im Sommer oft tatsächlich ganz gut mit dem Waxing. Zwischendurch wachsen die aber auch. Also das halte ich irgendwie sehr offen. Allerdings frage ich mich schon, wenn ich jetzt so eine Art Vorbildcharakter zum Beispiel auch für meine Tochter sein möchte, wie vermittle ich ihr das denn, dass ihre Haare okay sind, während ich sie mir selber aber wegmache?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die gibt es auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel Mütter, die ihren Töchtern ein tolles Körpergefühl vermitteln wollen, aber ständig die ganze Zeit selbst auf Diät sind, weil man es einfach so verinnerlicht hat. Das ist auch so ein Konflikt, aus dem kommen wir nicht einfach raus. Ich glaube, man kann das so lösen, genauso wie du das eigentlich auch schon beschrieben hast, dass man zeigt, dass es eben ganz unterschiedliche Zugänge dazu gibt, dass man die Haare mal wachsen oder waxen lässt, beides. Und ich würde einfach verschiedenste Bilder ermöglichen, einfach ja ihr Zugang geben zu, was weiß ich, Künstlerinnen, die eben ihre Körperhaare wachsen lassen und da auch stolz drauf sind und dann auch zeigen, es gibt aber auch hier diese Schönheitsbilder und das gilt als attraktiv und man wird auch von der Gesellschaft angefeindet, weil das eben als unzivilisiert und wild gilt und ich glaube, es müssen sich die Mädchen einfach sozusagen mit dem nötigen Werkzeug dann auch selber den Weg suchen. Also wir können diese Entscheidung nicht für sie treffen, wir können ihnen auch nicht so begegnen, als gäbe es diese ganzen Widersprüche nicht. Das wäre auch unaufrichtig. Wir wissen ja oft selber nicht, wie wir da handeln sollen. Ich glaube, man muss das einfach transparent machen und mit denen drüber reden und dann müssen sie sich selber entscheiden.
Ein Thema, was wir jetzt mangels Zeit gar nicht mehr streifen können, aber das sei hier wenigstens noch kurz erwähnt, ist die Tatsache, dass ja inzwischen die Männer unter ähnlichem Druck leiden.
Genau, ja, also da gibt es auch ganz viele, ich habe das auch mal recherchiert für ein Buch, die sich ständig den Rücken enthaaren und dann auch irgendwie nicht wissen, sollen sie jetzt die neue Partnerin fragen, weil das kann man ja oft nicht so gut alleine machen, das haben nicht alle Geld oder Geduld fürs Waxing-Studio oder die sich dann auch schämen. Also das ist auch ein ganz großer Komplex und da gibt es auch viel Scham und ich glaube, das ist wie so oft bei so männlichen Körpererfahrungen, die werden einfach nicht so thematisiert, Unsicherheit, weil wir Körper immer gleich mit Frauen assoziieren. Aber Männer haben da auch ihre Unsicherheiten. Und ich fände es cool, wenn sie da auch mal drüber reden würden.
Wachsen oder wachsen. Die ganze Klaviatur ist auf jeden Fall möglich und muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Sonja Eismann ist Mitherausgeberin des Missy Magazins. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Ja, danke auch.
Verdrehte Zeiten sind das ja gerade. Das Außen wird zum Innen, werden Sie vielleicht selber gerade auch zu Ostern erleben, wenn Sie auf Besuche von Familie oder Freunden auch verzichten müssen oder wenn Sie statt draußen nun drinnen sein müssen.
Es scheint, als müssten Entfernungen überhaupt ganz neu abgesteckt werden. Also die kleine Lieblingskneipe um die Ecke zum Beispiel, die bis vor kurzem noch ideal war, wenn man mal raus wollte, um Leute zu treffen oder kennenzulernen, die ist gerade zu, rückt vielleicht auch in weite Ferne im Kopf. Gleichzeitig wird die ein oder andere Zufallsbekanntschaft aus der Vergangenheit im Kopf vielleicht gerade wieder überraschend präsent.
Ja, und unser gemeinsamer Freund und Kollege Gerd Brendel, der bezeichnet das als Dialektik der Entfernung. Die Nahen verschwinden und die Fernen rücken näher.
Und das ist putzigerweise auch gerade in dieser Sekunde bei unserer Arbeit so. Gerd sitzt nämlich nicht bei uns im Studio, sondern in einem Extrastudio. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht mal, wo genau. Irgendwo hier in diesem riesigen Sender. Wir können uns also nicht sehen, sondern nur hören. Was natürlich sehr, sehr schade ist. In jedem Fall aber sehr, sehr seltsam. Und Gerd, wie fühlst du dich denn da? Ich hoffe gut.
Ja, ich habe euch ja vorhin gerade durch die Fensterscheibe, habe ich euch ja kurz zugewunken. Ich bin jetzt übrigens 2 Stockwerke unter euch.
Gerd, du gehörst ja nun eigentlich nicht zu den Menschen, die besonders gerne alleine sind. Für dich bricht da ja wahrscheinlich gerade eine ganze Welt weg. Wie kommt denn jemand, der selten 2 Abende hintereinander zu Hause verbringt, klar mit diesem Social Distancing?
Naja, mir fehlt das schon enorm, weil für mich ist das auch die Qualität von urbanem Leben, dieses Miteinandersein. Auch wenn man sich miteinander in der Masse allein fühlt, das ist ja ein Luxusgefühl im Vergleich zu dem, was jetzt passiert. Ich fahre halt mit dem Fahrrad rum, das geht ja noch, und sehe die Straßen leer gefegt und eben diese ganzen Zufallsbegegnungen mit alten Bekannten oder Fremden fallen weg. Und im Grunde genommen habe ich die letzten Tage und Nächte damit verbracht, zu überlegen, wie kann man diese fehlende soziale Nähe kompensieren?
Bist du da auf irgendwas gekommen? Also hast du die Lösung, die wir möglicherweise alle genauso auch jetzt nutzen können?
Eigentlich überhaupt nicht, aber ich bin sozusagen auf einen Einfall gebracht worden, weil etwas passiert ist, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Mit einmal haben sich Freunde von weit her aus Gegenden, über die man sich in der Regel Sorgen macht, die melden sich mit einmal bei einem über Internet, über Telefon, über WhatsApp, suchen das Gespräch und erkundigen sich, wie es einem geht. Und einer von denen ist Emanuel aus Rom, der ist jetzt nicht ganz so weit weg. Der arbeitet bei einer UN-Behörde, kommt ursprünglich aus Frankreich und lebt schon seit mehreren Jahren in Italien. Also als ich ihn über Skype anklinge, liegt er gerade wieder im Bett, so nachmittags. Homeoffice bedeutet eben auch, sich seine Arbeitszeit unter Umständen sehr frei einteilen zu können. Und Emanuel hat seine Arbeitszeit in die Nachtstunden verlegt. Reale Sozialkontakte hat Emanuel seit fast 4 Wochen überhaupt keine mehr, außer mit seinen Lebensmittelhändlern. Und unterwegs zum Laden trifft er auch kaum andere Menschen. Weil Emanuel nämlich wunderschön in der Altstadt von Rom wohnt, also von seiner Dachterrasse, kann man das Pantheon sehen. Und die meisten der Nachbarwohnungen sind an Touristen vermietet, die ja natürlich jetzt fehlen. Also mit einem, er hat die Stadt quasi für sich alleine, schön leer und, wie er so schön sagt, auch ein bisschen geheimnisvoll.
So a bit mysterious.
Die Freunde, selbst die Freunde der Wahlfamilie vor Ort trifft Emanuel nicht. Und auf den schwulen Dating-Apps beschränken sich die User auf den Austausch von Bildern.
So just before the ban, I had a super.
Ja, dabei hat Emanuel noch am letzten Wochenende vor der Ausgesperre einen potenziellen Liebhaber für die Quarantänezeit getroffen. Der ist dann aber doch nicht bei ihm eingezogen. Stattdessen chatten die beiden jetzt täglich und tauschen sich ja über alltägliche Banalitäten aus wie so ein altes Ehepaar.
Also das heißt, die benehmen sich jetzt eigentlich schon so, als wären sie sich schon lange ganz nah gewesen. Da verschieben sich ja gerade auch so Distanzen, habe ich auch so wahrgenommen und auch Freunde von mir nehmen das so wahr. Es werden so eine ganze Menge Leute ganz schön flirty über die digitalen Medien, habe ich den Eindruck. Also auch so Leute, mit denen man zum Teil kein oder zumindest noch kaum ein Wort gewechselt hat.
Ja, also mit einmal dieses Flirten bekommt so einen ganz anderen Stellenwert, ja, übers Netz. Quasi diese Ausgangssperre als Chance, potenzielle Sexpartner genauer kennenzulernen, bevor man sich körperlich näher kommt.
Beyond whether that person is the right person, but at other levels.
Was dann aber auch bedeuten kann, dass man das Interesse aneinander auch wieder verliert, weil sich der andere eben im Internetchat als kompletter Idiot herausstellt.
Gerd, du hast auch viele, viele Freunde, die wirklich weiter weg leben, in ganz anderen Kulturkreisen teilweise. Wie sieht das bei denen aus mit dem Kontakt?
Sehr viel weiter weg sitzen meine Freunde Surabhi und Surakant auf ihrem Bett in New Delhi. Surabhi ist Journalistin, Surakant ist Musiker. Gerade für ihn bedeutet die Ausgangssperre in New Delhi massive Einschränkungen, denn der hatte jetzt gerade sein Schengen-Visum für 10 Jahre bekommen. Also der hatte jetzt Gigs gebucht in Europa, in ganz Asien. Das heißt jetzt keine Auftritte mehr mit seiner Band, auch keine DJ-Auftritte mehr. Also für ihn ist Delhi so eine Art Gefängnis.
Could potentially be like even more prison, like for someone like us in a situation.
Die beiden, Surabhi und Surakant, sitzen seit Mitte März in ihrer Wohnung fest.
Actually, the day we came back from Dubai is the day they stopped all air travel to and from Dubai.
Mitte März kamen beide von einer Reise aus Dubai zurück, erzählen sie. Und nach der Landung in Delhi wurde dann bei jedem Passagier sofort die Temperatur gemessen und jeder musste routinemäßig in häusliche Quarantäne. Und danach hat es vor allem Surabhi umgehauen, wie leer die Straßen waren. Also wer einmal in New Delhi war, der kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Da wimmelt es immer von Menschen auf der Straße, in den Märkten. Jetzt mit einmal wirklich leergefegt, nicht mehr als 10 Leute auf der Straße, jeder mit Maske.
Everybody has masks.
Vor den Geschäften weiße Kreise aufs Pflaster gemalt für den richtigen Abstand zueinander.
Close to each other.
Zu Hause teilen sich die beiden die 3-Zimmer-Wohnung mit Surabhis Mutter. Die darf nämlich das Stadtgebiet nicht verlassen und kann nicht nach Hause zu ihrem Mann im Bundesstaat Himachal Pradesh fahren.
It's not so bad for me. I like
zu Hause rumsitzen, kiffen, Musik machen, das reicht Surakant. Selbst mit der Schwiegermutter im Hintergrund. Und der macht sich eigentlich dann eher umgekehrt Sorgen um mich, weil er mich kennt und weiß, dass mir das eigentlich nicht reicht.
Das ist ja schon lustig, Gerda, dass sich eigentlich alle dasselbe fragen, nämlich wie hält das nur so jemand wie du aus gerade?
Es mir fehlen diese sorglosen Begegnungen und ich wohne alleine. Und einer der wenigen, den ich jetzt zum ersten Mal seit 2 Wochen wieder getroffen habe, ist mein Freund Stefan, bei sich zu Hause, natürlich auf Mindestabstand.
Der Zustand der Stadt hat sich meinem inneren Zustand angepasst, weil ich nochmal diese Möglichkeit habe, nach innen zu gehen und über mein Leben irgendwie nachzudenken oder über das Leben draußen, das Leben in der Gesellschaft.
Also die Eremiten der alten Kirche, die ja auch die Welt verlassen haben, in die Wüste gegangen sind, die aber in ihrer Vorstellung nicht alleine waren, sondern dann im ständigen Zwiegespräch mit dem göttlichen Du. Wem begegnest du denn hier in deiner selbstgewählten Einsamkeit, in deiner 2-Zimmer-Wohnung?
Ja, vielleicht eher mir selbst, vielleicht auch nicht Gott, aber ich habe irgendwie oft keine Zeit mehr, um einfach zu träumen oder irgendwie länger zu lesen. Und diese Corona-Krise gibt mir diese Gelegenheit und ich genieße es auch deswegen, weil ich glaube, dass die Muße und das Nichtsmachen und das Träumen sehr, sehr notwendig ist.
Das glaube ich nebenbei bemerkt auch, aber natürlich ist es gleichzeitig auch ein totaler Luxus. Also ich habe gerade eine Situation, in der sich Muße und das Träumen leider überhaupt noch nicht eingestellt haben. Ganz im Gegenteil, ich arbeite eben hier beim Radio im Grunde mehr als vorher in diesen Tagen, habe dazu noch dieses Homeschooling und die Kinderbetreuung und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mich macht diese Situation eher mürbe.
Es ist halt so dieses Verordnete, also es ist entweder verordnetes Kollektiv oder verordnetes Eremitendasein? Was ist jetzt besser? Und führt die Bedrohung, die alle trifft, dazu, dass sich alle auch gleichzeitig mehr verbunden fühlen? Das habe ich meine Freunde auch gefragt.
Bonding and it's really creating a sense of community.
In Rom, in Italien, erlebt Emanuel so einen neu entstehenden Gemeinsinn. In Indien beendeten die Ausgangssperren schlagartig eine landesweite Protestwelle gegen eine die Muslime diskriminierende Einwanderungsgesetzgebung. Aber die rechte hindu-nationalistische Propaganda arbeitet weiter, erzählt Surabhi, und versucht, die Epidemie auszuschlachten. Kurz vor den Ausgangssperren gab es eine internationale Tagung muslimischer Gelehrter am Schrein des Stadtheiligen von Delhi, Nizamuddin, und viele der Teilnehmer dort waren infiziert. Ja, und rechte Medien reden jetzt von einem Corona-Dschihad und machen die Muslime für die Pandemie verantwortlich. Trotzdem glauben Surabhi und Sürger Kant, dass die Krise die Menschen in Indien über Kasten- und Religionsgrenzen hinweg zusammenbringen wird. Alle sind betroffen, niemand entgeht dieser kollektiven Erfahrung, niemand ist verantwortlich. Und so bietet der Virus fast die Gelegenheit, so etwas wie eine neue Welt fast geradezu friedlich zu erfahren.
Introducing a new world to people.
Weil der Virus mal kein Mensch ist und kein Feindbild, was sich sozusagen eignet, um irgendwo einen Krieg anzufangen. Also diese kollektive Erfahrung dieser Pandemie als Katalysator für eine Art ja neues Menschenbewusstsein, ich bin mir da ja nicht ganz sicher, ob der wirklich dazu taugt.
Ja, auf jeden Fall ist es für mich eine Erfahrung, ja, sowas wie Nähe mit diesen abwesenden Freunden zu erfahren. Aber natürlich, es wird mir auch bewusst, wie sehr einem physische Nähe fehlen kann.
Ja, und wir hätten uns jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich eben als Freunde auch ganz freundlich umärmelt zum Abschied. Aber so bleibt uns eben auch nur von Studio zu sagen, danke für diese ja schon fast philosophischen Betrachtungen zu den Entwicklungen in deinem Freundeskreis. Komm auf jeden Fall weiter, gut und fröhlich durch diese komische Zeit, Gerd.
Ja, frohe Auferstehung. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Zu einem weiteren Lieblingsgast von uns, Christine Rübesam, Yoga-Lehrerin und Schriftstellerin. Christine, mit dir sind wir jetzt wo genau verbunden?
Ich bin hier in Berlin-Mitte, gucke in einen verwaisten Innenhof. Da tummelt sich überhaupt gar nichts, keine Tiere, keine Kinder, überhaupt niemand. Der Himmel ist grau, aber wenn ich die Augen zumache, sehe ich natürlich Farben vor mir.
Natürlich. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Ich habe dich ja persönlich kennengelernt in einem Interview, nachdem ich dein Buch Alle sind erleuchtet gelesen habe. Das ist ein Buch, in dem es im Grunde genommen um deinen eigenen Yoga-Weg geht. Und was das Buch für mich damals besonders gemacht hat, war, dass es ein lustiges Buch war. Also das fand ich damals ziemlich einzigartig in diesem doch ja oft eher ernsten spirituellen Kontext des Yoga. Es ging in diesem Buch um Schaffell-Yoga, um eine nicht ganz erfüllende Reise von dir nach Indien, um dein Hetzen von einer Yogastunde zur nächsten in London, um als Lehrerin dort Geld zu verdienen. Dieses Buch hat für mich dieses ganze Yoga-Business irgendwie so ein bisschen geerdet, ohne die Praxis selbst dabei in Frage zu stellen. Und das zeichnet dich auch für mich so aus. Also dieses sich selbst nicht so ganz ernst nehmen, aber es trotzdem ernst meinen. Aber du, Gesa, du kennst ja Christine auch. Auch als Autorin jedenfalls habe ich euch mal zusammen auf einer sehr, sehr heißen Lesung erlebt.
Das war hot. Ja, unvergessen, würde ich sagen, aus vielerlei Gründen. Unter anderem, weil es wirklich affenheiß war. Ich weiß nicht, Christine, du hast das wahrscheinlich auch noch in lebhafter Erinnerung. Ne? Das war dein letztes Buch, Außer Atem. Auch wieder so ein sehr lustiges, tragikomisches, aber eben doch auch gleichzeitig sehr weises Buch, wenn man das mal so sagen darf. Ja, das fand alles statt in so einer kleinen, tollen Galerie. Und statt auf einer Bühne saßen wir auf so einer Eisentreppe. Und durch deren Gitter, da ja, ran im Grunde unser Schweiß, ne? Also in Sturzbächen meiner Erinnerung nach.
Thilo Wermke von der Galerie Neu hat noch gesagt, hey, zieht mal besser keine Röcke an. Wir hatten beide kurze Röcke an. Aha. Das war aber auch allen anderen egal. Es ging eigentlich ums nackte Überleben.
Wie auch immer, es war ein total toller Abend, auf den man ja in solchen surrealen Zeiten wie jetzt wirklich voller Nostalgie zurückschaut und sich wünscht, dass es bitte, bitte ganz schnell wieder solche vollgepackten, verschwitzten Galerien geben soll. Mhm.
Christine, wir haben uns für diese Ostersendung, nur damit du im Bilde bist, so eine Art Thema überlegt. Also es geht hier immer um den Menschen plus irgendwas, Tier, Mensch, Pflanze oder Kunst. Und ja, mit dir wollen wir gerne über den Menschen und sein innerstes Selbst sprechen. Ja, das ist ja ein wichtiges Thema, auch im Yoga und in der Meditationspraxis. Und dieses innere Ich, das treibt ja wahrscheinlich gerade viele um, die mit ihren eigenen Ängsten, mit ihrer inneren Leere, mit vielleicht auch einer großen Fülle oder auch Wut und Traurigkeit, Langeweile oder was auch immer für Gefühle da hochkommen, irgendwie konfrontiert sind. Wie sieht das denn bei dir gerade aus, so stimmungsmäßig zu Ostern?
Also ich würde auch sagen, so wie bei so einem Schicht-Nougat, also da sind verschiedene Schichten übereinander. Das ist natürlich ein Familienfeiertag. Ich muss an Geschichten von früher denken. Als ich in Amerika lebte, mussten es unbedingt Heidmanns Eierfarben sein. Die musste mir meine Mutter schicken, die Matthäus-Passion, diese komische Speisensegnung am Kar-Samstag, die Nachbarn, die für ihre 4 ellenlange Söhne Süßigkeiten wirklich in der Regenrinne versteckt haben, dieses flaue Gefühl meiner großen Schwester immer so dicht auf den Fersen zu sein, die dann alles zügig abräumte und ich griff ins Leere.
Kenn ich.
Der frische Meerrettich, also lauter so Details, lauter Geschichten. Und dieses Jahr ist es natürlich anders. Das wird ein Zoom-Ostern ohne Familie. Ich werde meine Familie vermissen, meine Eltern vermissen, meine Geschwister und ihre Familien vermissen. Also das heißt eine Menge Melancholie, Sentimentalität, aber auch so ein fast rohes, fast perverses Gefühl von Freiheit. Das ist ja auch in jeder Krise immer dabei. Also Dinge anders machen, irgendwas ändern.
Du machst ja ohnehin viel Yoga, aber dieser Tage dann wahrscheinlich auch noch mal mehr, vielleicht auch konzentrierter. Was machst du gerade so auf der Matte? Was ist vielleicht auch anders als sonst?
Also ich mache auf jeden Fall wahnsinnig wenig Yoga und habe meine Matte aber, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, es muss ja auch überhaupt gar keine Matte sein, immer ausgerollt, setze mich dahin und ich meditiere eigentlich. Also mindestens morgens und abends und zwischendurch auch mal einfach so. Man kann aber auch einfach am Fenster stehen und rausschauen und auch das ist schon so eine kleine Meditation. Das heißt, also alles, was uns jetzt gerade genommen wird an äußerer Bewegung, das kann jetzt drinnen stattfinden. Ich glaube, es war vom inneren Wesen die Rede. Was ein Wesen sein soll, weiß ich nicht genau, aber Kontakt aufnehmen zu sich selbst und genau hinspüren, was da jetzt gerade so los ist an Angst und Panik oder auch vielleicht nur Langeweile. Ich kenne sogar Leute, die sich freuen, dass sie endlich mal ordentlich ausmisten können. All das wahrnehmen, das tue ich am besten auf der Matte in Meditation.
Interessant, ich hatte mal so einen anthroposophischen Ohrenarzt, der mir auf den Kopf zugesagt hat, Yoga sei für mich überhaupt nichts, ich wäre viel zu grüblerisch, ich würde mich dann nur so in Sachen reinsteigern. Also besteht nicht vielleicht, gerade bei Menschen, die jetzt Angst haben, so eine Spirale, sich dann eher in Trauer, in Angst, in sowas reinzubeißen und die sollten viel lieber Gewichte stemmen und einfach aus der Puste kommen und so ein komisches 7 Minuten Powertraining absolvieren?
Auf jeden Fall. Das basiert auf der Theorie, dass man Widersprüche in sich in Balance bringt, ins Gleichgewicht bringt. Und auf jeden Fall, wenn ich sowieso schon alleine in meiner Wohnung sitze und so eine qualvolle, zögerliche oder wie auch immer schmerzvolle Nabelschau betreibe, ist das natürlich nicht das Richtige, sondern dann schalte ich mich tatsächlich in irgendeine Tanzklasse mit ein und mache genau das, was du gerade gesagt hast.
Spannend.
Und unterhalte mich und lass das Meditieren vielleicht tatsächlich sein. Würde ich auch nicht machen, wenn es sowieso schon zu still ist.
Ich finde das eh immer so ein bisschen schwierig, also sowohl beim Yoga als auch bei der Meditation. Du hast es eben schon angesprochen, das Thema Wesen oder das Wesentliche oder der Wesenskern, das sind ja so Stichworte, die öfter mal fallen in Yoga-Studios. Und ich finde das dann immer so schwierig. Ich fühle mich da fast dann immer unter Druck gesetzt, auf einmal irgendwie so was Wesentliches oder den Wesenskern in mir zu finden, während ich das eine Bein nach hinten ausstrecke und das andere nach vorne. Und da passiert dann meistens eigentlich gar nichts.
Naja, also Wesenskern ist ja auch so ein herrliches Wort. Das ist wahrscheinlich so, weiß nicht, wer das eigentlich erfunden hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Du sprichst an eine Identität, die wird mir ja eigentlich von außen zugewiesen. Im Yoga geht es dann darum, wie gut bin ich, wie gut meister ich irgendwelche Asanas. Das ist Unsinn. Das ist, eigentlich geht es darum, mit sich selbst ins Klare zu kommen und sich nicht in die Tasche zu lügen. Ich glaube, sehr viel mehr darf man nicht erwarten. Das würde ich sagen, ist der Wesenskern. Das heißt, ob ich nun meditiere, wie vorhin gesagt, das ist das, was ich tue. Ich gucke mir an, was gerade so passiert in meinem Kopf, wie sich das anfühlt, aber auch wie sich der Nacken anfühlt. Also so eine kleine inquisitorische Aktion vielleicht. Und manchmal will ich mich eben auch bewegen und ich spüre einfach genau in mich rein, was ich brauche, und das tue ich dann. Und das kann Yoga liefern. Und ein Wesenskern ist dann vielleicht einfach, ehrlich mit sich selber zu sein und genau zu spüren, was einem jetzt gut tut, und sich dann nicht schäbig zu fühlen, das auch zu machen.
So ein anderes Thema beim Yoga ist ja immer so die Überforderung, ne? Man soll sich auf der Matte nicht unter- oder auch nicht überfordern, so heißt es dann oft. Ich fühle mich im Moment gerade ehrlich gesagt eher so beides, nämlich unter- und überfordert von dieser Parallelität des Homeschoolings und des Homeoffices zur selben Zeit, wobei ich durchaus weiß, dass das Homeoffice ja eigentlich eine große Luxusangelegenheit ist. Und dann erlebe ich mich aber oft halt total unzufrieden, wenn irgendwie gar nichts wirklich so richtig gut gelingt. Ich finde das schwierig. Wie lotet man denn diese Balance zwischen Unter- und Überforderung aus, wenn es jetzt eben nicht um Sport geht, sondern um das Leben?
Ja, jetzt habe ich aber gerade voll deinen Wesenskern erkannt.
Da haben wir es.
Ich denke, sich davon zu verabschieden, dass irgendwas jetzt perfekt ist, das ist eine der vielen Lehren, die wir in dieser Krise ziehen können. Das heißt, natürlich ist keine Yoga-Praxis jetzt in irgendeiner Weise perfekt. Das ist auch gar nicht gefragt. Und die Unterforderung, der kann man zum Beispiel, wenn wir wirklich mal ganz körperlich auf dieser Ebene bleiben, kann man zum Beispiel begegnen mit, also wir haben jetzt bei Yoga Easy so eine Challenge, dass Leute gemeinsam üben, bestimmte Dinge auch versuchen zu lernen. Und das macht Spaß. Dann kann man einfach sagen, gut, ich bringe mir jetzt mal so eine schwierige Armbalance bei in den nächsten 4 bis 10 Jahren. Ja, wer weiß, wie lange das alles dauert. Also man kann sich selber natürlich bestimmte Aufgaben stellen. Dann ist man schon mal nicht unterfordert, und bei Überforderung, das muss man halt einfach akzeptieren, ist man eben überfordert. Ich bin auch seit Monaten überfordert, man kommt damit schon zurecht.
Stichwort Überforderung. Wir sprechen gerade viel auch von diesen sogenannten systemrelevanten Berufen, und dazu gehören neben den Ärzten eben auch wirklich jede Menge schlecht bezahlter Jobs wie Kassiererin, Pflegepersonal, Müllabfuhr und so weiter. Das sind ja alles Berufsgruppen, die in Yoga-Studios doch klassischerweise sehr, sehr unterrepräsentiert sind.
Yoga war schon immer ein Elitenprodukt. Das war schon immer eine Sache, die sich eigentlich nur die Oberschicht leisten konnte. Dass das jetzt überhaupt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass Frauen üben dürfen und mehr Frauen jetzt üben als Männer, das ist schon relativ revolutionär. Yoga heißt Verbindung. Wörtlich übersetzt, modern würde man vielleicht sagen, Integration. Das klappt leider noch überhaupt gar nicht. Da stehen wir alle erst am Anfang. Es wird aber viel gemacht. Yoga-Leute, die ich kenne, versuchen zu unterrichten über ihre Computer in Frauenhäuser. Das ist was, worum ich mich jetzt auch kümmere. Und es gibt schon Ansätze, aber das wird natürlich viel zu wenig gemacht. Und diese Integration ist eigentlich so ein Ziel, dass wir alle irgendwie vielleicht jetzt in dieser Krise auch mal ein bisschen tiefer verfolgen sollten, denn es fallen Leute durchs Netz und das sehen wir überall, und Yoga heißt Verbindung, also nehmen wir das halt mal ernst.
Dann sag uns doch zum Schluss nochmal was zum Thema Dankbarkeit. Das hängt ja auch irgendwie damit zusammen und das hängt auch mit Yoga stark zusammen, und trotzdem fällt es ja vielen schwer, so Dankbarkeit immer mal eben so auf Knopfdruck wirklich zu kultivieren, also das wirklich dann auch so zu empfinden und nicht nur zu sagen Danke und es nicht wirklich so zu meinen. Wir haben es ja wahnsinnig gut hier in Deutschland, auch mit dieser Krise, also es gibt finanzielle Hilfen für Menschen, die gerade weniger oder nichts zu tun haben. Die Supermärkte sind noch offen und voll. Wir haben vergleichbar gutes Gesundheitswesen. Wieso fällt denn Dankbarkeit trotzdem so schwer und wie kann man das kultivieren?
Ich glaube, das kann man ganz schlicht und einfach kultivieren, indem man sich halt aufzählt, wofür man dankbar ist. Das kann man auch an Ostern machen, das kann man sich auch gegenseitig vorlesen. Das muss auch nicht so wahnsinnig bierernst sein, aber es kann eben auch ernst sein. Und wenn man das zu einem Ritual macht, entschuldigt bitte das etwas überfrachtete Wort, aber wenn man das zu einem Ritual macht, dann sickert diese Dankbarkeit auch irgendwann in die Knochen ein. Und dann ist man dankbar und aus dieser Dankbarkeit heraus kommt dann halt auch wieder Stärke und Kraft, sich vielleicht für andere zu engagieren. Auch wenn es im Moment so schwer ist und wir alle so für uns alleine isoliert sitzen und ganz wenig tun können, unser Selbstwertgefühl im Keller ist, weil wir eben nicht systemrelevant sind, dann werden wir was finden, wofür wir dankbar sein können und aus diesem Gefühl heraus Kraft schöpfen.
Christine Rübesam, Yoga-Lehrerin und Schriftstellerin, wir möchten mal Danke sagen.
Dankeschön.
Mach's ganz gut. Schöne Restostern.
Alles Gute. Tschüss. Bye bye. Ciao.
Tschüss.
Und jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Plus-1-Sendung angelangt. Und weil Osterzeit ist und wir ja nun keine Ostereier für Sie verstecken können, haben wir uns gedacht, wir finden mal was Schönes für Sie.
Eine kleine Umfrage, nämlich aus unserem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis zur Frage, was machen, erleben oder sehen wir gerade, was wir gerne weiterhin genau so machen, erleben und sehen würden, wenn die Kontakt- und Ausgangssperren dann hoffentlich irgendwann bald passé sind. Hier ein Auszug dessen, was uns geschickt wurde.
Mein Name ist Finja und ich finde, wir können ziemlich viel aus der Corona-Zeit mitnehmen und auch wirklich Dinge beibehalten, zum Beispiel dieses viel bewusstere, also wir müssen gerade einfach drin hocken und dann hat man mehr Zeit zum Nachdenken und man hat auch mehr Zeit, um mit sich allein zu sein. Einfach mal alleine Spaziergang machen, einfach mal alleine joggen gehen, nicht immer in großen Gruppen sein, nicht immer mit Freunden sein. Toll, dass man mobil sein kann, aber man kann auch oft Dinge von zu Hause erledigen. Man muss nicht für jedes Geschäftsmeeting gleich in eine andere Stadt fliegen. Weniger konsumieren, so viel Klamotten brauchen wir eigentlich gar nicht.
Ich heiße Nils, bin 46 Jahre alt und möchte auch nach Corona noch so viel Zeit mit meiner Tochter verbringen, wie ich es jetzt tue. Und mit der Mama.
Ich heiße Jana, ich bin 36 Jahre alt und ich finde es schön, dass jetzt mehr Briefe und Päckchen verschickt werden. Und würde das gerne beibehalten, dass mehr Post verschickt wird, weil man sich ja auch immer freut, wenn man was im Briefkasten liegt.
Wolfgang, 55 Jahre. Ich habe den Eindruck, dass der Diskurs in der Corona-Krise wesentlich sachlicher geführt wird als alles, was vorher da war. Das liegt vermutlich daran, dass dem Virus ideologisch und moralisch überhaupt nicht beizukommen ist, sondern einfach nur sachlich. Die Diskurse vorher, die Leitartikel in Zeitungen, alles, was man im Fernsehen sah, war moralisch aufgeladen und einfach nur ätzend, ehrlich gesagt. Und jetzt hat man einen sachlicheren Diskurs gefunden. Man hört mehr auf die Stimme der Wissenschaft und ich hoffe, dass das nach Corona so weitergeht.
Viola und ich bin 61 Jahre. Wahrgenommen habe ich diese große Hilfsbereitschaft, die durch die Bevölkerung gegangen ist. Diese vielen kleinen Aktionen. Menschen, die sich als Erntehelfer angeboten haben. Die bei der Tafel mithelfen, die Gabenzäune und auch so die kleinen zwischenmenschlichen Sachen, dass man den Nachbarn wieder fragt, ob man was mit einkaufen kann. Das berührt mich persönlich ganz, ganz tief. Und da denke ich dann, wir leben eben doch in einer solidarischen Gemeinschaft. Und das möchte ich mir für nach Corona mitnehmen. Dieses Wissen, dass man sich doch auf die Menschen in unserem Land verlassen kann.
Ich heiße Jan, bin 51 Jahre alt und ich hoffe, dass nach der Corona-Krise wieder mehr in Deutschland produziert wird, insbesondere solche Dinge, die für unsere Gesundheit und unser Überleben wichtig sind.
Hallo, ich bin Bettina, ich bin 43 Jahre alt. Im Zusammenhang mit der Corona-Sache habe ich angefangen, meinen Joghurt selber zu machen und das möchte ich unbedingt auch im Anschluss beibehalten. Das schmeckt nämlich wirklich gut und es spart Verpackung. Anlass war eigentlich, dass mir jetzt doch mehrfach mein Lieblings-Soja-Joghurt ausverkauft gewesen ist und dann habe ich festgestellt, ich kann den genauso gut auch selber machen und das gefällt mir.
Tammo, 15 Jahre. Durch die Corona-Krise habe ich viel mit meinem Vater gekocht und von ihm Gerichte gelernt. Diese möchte ich auch weiter nach der Corona-Krise kochen, und auch weitere neue Gerichte lernen.
Ich bin Ulla, 75 Jahre alt. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieser schrecklichen Situation etwas Positives abgewinnen könnte. Aber ich habe Routine entdeckt. Ich bin eher ein spontaner Mensch und jetzt habe ich festgestellt, wie gut mir Routine tut. Ich stehe morgens auf, mache als erstes die Tür auf und atme und denke dabei, wie glücklich ich sein kann, atmen zu können. Höre den Vögeln ein bisschen zu und dann mache ich eine halbe Stunde Pilates. Danach gibt's Frühstück und dann schalte ich das iPad ein und verlinke mich mit meiner Enkelin. Mache 2 Stunden Schulaufgaben mit ihr. Ich hätte mir nie gedacht, dass das wieder so viel Fantasie bei mir entwickelt. Es macht mir Spaß, mir was auszudenken, dass der Unterricht nicht so langweilig wird. Und es bringt auch etwas. Ihre Mutter hat mir erzählt, dass sie jetzt erstmals abends im Bett sitzt und etwas liest. Und so habe ich den Morgen für mich sinnvoll verbracht und meiner Enkelin hat es, glaube ich, auch was gebracht. Schön.
Hallo, mein Name ist Frederik, ich bin 44 Jahre alt, habe 2 Kinder und habe jetzt nach 1000 Stunden Bullerbü schauen endlich einen Hühnerstall gebaut mit 4 Zwerghühnern. Ein großes utopisches Projekt, das letzte utopische Projekt, was wir hier hatten. Leider hat sich jetzt heute Morgen das Veterinärsamt gemeldet, weil die auf einem Drohnenflug gesehen haben, dass wir da Hühner haben. Die müssen wir jetzt wieder leider einsacken. Und ich habe das alte Kamasutra-Buch meiner Mutter gefunden, das sie 1964 in Afghanistan gekauft hat, als sie mit ihrem VW-Käfer unterwegs war. Und da habe ich jetzt auch nochmal ein utopisches Projekt gestartet, aber das scheint noch nicht so richtig anzulaufen.
Ich bin Ulrike, ich bin 51 Jahre alt und was ich auf jeden Fall machen werde, wenn Corona vorbei ist, sind weiterhin Webinare. Wir haben zum Beispiel gestern Abend was gemacht, da ging es ums Segeln, wie man ausrechnet, wo man gelandet ist, wenn man seinen Kurs verloren hat. Und das war super, mit Teilnehmern aus Island, aus Tirol. Und Webinare werde ich auf jeden Fall auch nach Corona hoffentlich weiter buchen können.
Was für eine schöne Sammlung mit was für unterschiedlichen Themen. Am besten, glaube ich, hat mir das mit den Hühnern gefallen und den 1000 Stunden Bullerbü. Katja, was fällt dir als erstes ein, wenn du formulieren müsstest, was du aus dieser Krise mit rüber retten willst?
Jetzt bin ich natürlich gerade ein bisschen geprägt durch das, was wir gehört haben. Ja. Liebe machen finde ich immer eine gute Idee. Das sollte man immer und immer fortsetzen. Und ansonsten würde ich mitnehmen auch tatsächlich die total positive Erfahrung mit diesen Video-Sessions, also auch für meine Kinder, dass das total gut funktioniert, in Kontakt zu bleiben mit Menschen, die man gerade nicht sehen kann, wie zum Beispiel die Großeltern, dass man das einfach wirklich öfter so vereinbart, dass man sich so trifft und dass man auch voneinander lernen kann über dieses Tool und dass man das viel mehr einsetzen sollte.
Ja, bei mir, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verquast, aber ich wünsche mir, glaube ich, vor allem, dass dieser Blick fürs Wesentliche noch so ein bisschen bleibt. Dann dieses, was ich ja bisher noch kaum erlebt habe, aber mir sehr schön vorstelle, dieses Innehalten, das darf meiner Meinung nach ruhig noch ein bisschen anhalten. Aber ansonsten wünsche ich mir ganz ehrlich gesagt, dass wir hier möglichst bald alle heile rauskommen. Und das wünschen wir Ihnen auch. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, haben Sie noch ein schönes Osterfest.
Schöne Ostern. Tschüss.